In der heutigen Podcast-Folge habe ich Alexandra Zingerling eingeladen. Dein Kind ist kein Problemkind, heißt ihr Buch, das in diesen Tagen auf den Markt kommt und wo schon vor Vorbestellungen über 1000 Exemplare verkauft wurden. Alexandra ist Therapeutin, sie hat verschiedenste Ausbildungen, arbeitet heute als Elterncoach und wir beide haben ein ganz großes Anliegen. Wir möchten gerne, dass so viele Eltern wie möglich, so viele Familien wie möglich ein entspanntes Familienleben haben und sich weder mit Diagnosen noch mit Schulthematiken abfinden. Darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Schulerfolg einfach gemacht. Das ist der Podcast für leichtes Lernen. Mein Name ist Petra Trautwein und ich freue mich, dass du heute da bist. Ja, herzlich willkommen, liebe Alexandra. Ich freue mich total, dass du bei mir im Podcast heute bist. Wir haben ja beide das Thema Schule, Eltern, Verhalten, Kindheit und haben beide ein Buch geschrieben bei der gleichen Buchmentorin. Das verbindet uns so ein bisschen und haben, glaube ich, ganz, ganz viele Themen, über die wir diskutieren wollen. Doch zum Start stell dich doch mal kurz den Hörerinnen bitte vor.
Hallo, liebe Hörerinnen, ich bin Alexandra Zingerling. Ursprünglich Heilpraktikerin, Lerntherapeutin, Burnout-Therapeutin, da ganz, ganz viele therapeutische Ausbildungen gemacht und irgendwann festgestellt, nein, das ist nicht der Weg, wo wir wirklich tief in die Ursache kommen. Und heute bin ich Elterncoach für verhaltensauffällige Kinder mit und ohne Diagnose.
Genau. Dein Buch heißt Symptomfrei, liebe Alexandra. Erzähl doch mal, was ist denn da der Hintergrund? Was bedeutet für dich symptomfrei, wenn ich dran denke, dass verhaltensauffällige Kinder zu dir kommen? Was meinst du denn damit?
Also der offizielle Titel ist Dein Kind ist kein Problemkind, aber es geht um die Symptomfreiheit. Also das ist der Weg, auch wie ich Eltern begleite. Symptomfrei heißt für mich, dass Eltern, die zu mir kommen, die haben Kinder mit Diagnosen, mit ADHS, mit Wutausbrüchen, mit Lernschwierigkeiten, Leserechtschreibschwäche, Rechenschwäche, Konzentrationsschwierigkeiten, aber auch so andere Symptome, die dazugehören. Ängste, Trauer, Bettenessen, Mobbing, Schulverweigerung, also ganz, ganz großes Spektrum an Symptomen. Und symptomfrei heißt für mich, dass wir einen Weg finden, mit dem wir uns entweder annähern, also nicht jeder wird ganz symptomfrei, es kommt immer darauf an, wie groß ist die Diagnose, wie langwierig es ist, aber man kann das schon erreichen, aber man muss dafür andere Wege gehen, als man sie kennt, indem man therapeutisch die Symptome bekämpft. Also das geht in die Ursachenlösung rein, man muss die Ursache finden, dann lösen wir diese Ursache, dann trainieren wir das, also es darf wirklich auch eine Umänderung passieren, das ist eine Lebensveränderung und dann passiert das, dass immer wieder, und das ist regelmäßig bei mir seit 5 Jahren mittlerweile, dass die Eltern mir immer wieder eine E-Mail schicken oder ein Foto schicken und da ist drauf die Diagnose, dass nachgetestet wird und sie haben keine Diagnose mehr.
Ja, wie cool ist das denn, ne? Also Diagnosen sind ja auch so Schubladen, in die wir die Kinder stecken. Das widerspricht mir auch so ganz, ganz stark, dass wir einfach sagen, du bist so, weil jedes Kind hat Potenziale, jedes Kind hat tolle Fähigkeiten. Und ich finde immer, man muss natürlich den ganzen Menschen immer so sehen. Jetzt finde ich es aber total spannend. Du hast ja so viele therapeutische Ausbildungen gemacht und sagst trotzdem, das hilft an der Stelle nicht weiter. Also ich bin da voll deiner Meinung, dass es ganz, ganz oft tatsächlich besser ist, ins Coaching zu gehen. Aber da ich ein Coach bin, hört sich das dann auch immer so ein bisschen an, als ob ich den Therapeuten das nicht gönne. Wenn du jetzt das Gleiche sagst, erzähl doch mal, wie bist du denn da drauf gekommen? Wie hast du das erforscht oder wie ist dein Weg?
Also zu mir kamen ja die Kinder in die Lerntherapie und ich habe dann mit denen dort in meiner Praxis vor Ort gearbeitet. Ich habe gemerkt, okay, ich kann da zwar was bewirken, die Symptome werden besser, aber wenn die Therapie abgeschlossen ist, dann kommt entweder das gleiche Symptom oder ein anderes Symptom entsteht an dieser Stelle. Und ich habe gespürt, okay, hinter diesem Symptom gibt es ja noch eine Ursache. Und jetzt war das in all meinen therapeutischen Ausbildungen, war das so der Missing Link, was ich nicht gefunden habe. Wie komme ich hinter das Symptom? Symptombekämpfung würde heißen, wenn ein Kind kommt oder eine Mama bringt ihr Kind mit einem Wutthema zu mir, dann wäre unsere Aufgabe gewesen, therapeutisch, so die Wut muss weg. Und ja, das geht teilweise, man nimmt den verhaltenstherapeutischen Ansatz, man erklärt auch dem Kind, du, wenn du so eine starke Wut hast, dann haust du mit dem Kissen gegen dein Bett oder du haust gegen den Boxsack, aber du trittst nicht mehr die Mama gegen das Schienbein oder wirfst dein Mäppchen durch die Gegend, dass alle Stifte abbrechen. Das Problem daran ist aber, wenn wir in dieser Oberfläche, ich nenne das Oberfläche, das ist von außen ein Bekämpfen, weil ich spreche mit dem Kind, mit dem Kopf hier oben, mit dem Verstand. Aber wenn wir das bei uns selber spüren, große Emotionen, Wut, Ärger, Trauer, Ängste, die kommen nicht hier oben her, die kommen aus dem Unterbewusstsein hoch. Und wenn so eine richtige Wut kommt, dann sind wir nicht mehr steuerbar. Dann springen andere Zentren an, die dann für uns übernehmen. Das ist mit dem Verstand nicht möglich. Und dann ist alles, was wir zwar theoretisch wissen, wir können es nicht umsetzen, weil wenn die Wut kommt, wenn ich richtig wütend bin und jetzt sagt mein Mann zu mir, jetzt beruhig dich doch mal, dann werde ich noch wütender, weil ich da nicht steuerbar bin. Das heißt, wir brauchen einen Ansatz, der aus der Tiefe kommt, der aus dem Unterbewusstsein Veränderungen bringt. Wie gehe ich mit meinen Emotionen um, damit ich im Außen andere Erfahrungen machen kann? Und so saß ich in meiner Praxis und habe geschaut, wie geht es da für mich weiter? Und während dieser Suche ist mein eigenes Kind verhaltensauffällig geworden. Der Louis, der war 1,5 Jahre alt damals. Ich wollte ihn in die Kita bringen und er stand eigentlich die ganze Zeit mit dem Rücken an der Wand. Er hat geheult, bis ich den wieder abgeholt habe. Klar, ich würde sagen, hat auch so ein bisschen die Integration gefehlt, dass man ihm hilft, in die Gruppe reinzufinden. Aber ich habe gemerkt und kam so, ja, guck mal nach dem Kind. Wahrscheinlich ist es ein Autismus. Wahrscheinlich, ja, das kann auch nicht sein mit diesen Diagnosen, mit diesen Ängsten. Das muss man abklären. Und ich bin ja Therapeutin zu dem Zeitpunkt gewesen und ich habe gespürt, wenn der jetzt größer wäre, 6 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre, dann würde ich mit ihm diesen Ansatz machen in Bezug zu Ängste, wie man mit meinen Klienten. Aber der war zum Glück, sage ich heute, 1,5 Jahre alt. Ich konnte nicht mit ihm sprechen. Ich konnte diesen Verstand hier oben nicht bewegen. Ich konnte da keine Veränderung machen bei ihm. Und so kam ich zu meinem ersten eigenen Elterncoaching. Bin da reingekommen, habe da ein Telefonat gemacht mit meinem Mann zusammen. Wir haben ziemlich schnell dieses Coaching gebucht. Und dann war für mich das, was ich gesucht habe, der Weg weg von dem Symptom in die Ursache, in den Kern hinein. Und da kam raus, dass mein Mann Ängste hatte aus seiner eigenen Kindheit, die er mitgeschleppt hat, wo er auf seine Schwester aufpassen musste. Und er stand eigentlich die ganze Zeit unten und hat gedacht, hoffentlich kommt die wieder heil vom Baum runter. Und dann ist er älter geworden und sie auch. Und dann haben wir eine Familie gegründet. Und dann über 30 Jahre später, als mein Kind eigentlich ein Baby war und angefangen hat zu krabbeln, sagt mein Mann, pass auf, da kommt eine Treppe. Pass auf, der fällt sonst runter. Und er hat diese Ängste auf unseren Kleinen übertragen und er hat das gespiegelt. Und wir haben mit ihm gearbeitet. Also er hat diese Angst bei sich erkannt und gelöst. Und dann ist mein Kind angstfrei geworden. Es hat 4 Wochen gedauert. Und so war das für
Wie
mich. Und dann
cool.
wusste ich springe von einer Coaching-Ausbildung in die nächste. Ich bin immer tiefer reingegangen. Es war sozusagen auch mein Weg, die letzten 10 Jahre, da immer mehr in diesen Kern zu kommen, um andere Menschen auch damit zu begleiten. Und irgendwann saß ich mit meinem Mann beim Café am Freitagnachmittag und ich habe gesagt, ich kann am Montag nicht mehr Kinder therapieren. Es ist nicht mehr meine Wahrheit. Ich weiß, wie schnell und wie viel mehr ist möglich, wenn wir einen anderen Ansatz haben, der in der Tiefe beginnt und nicht an der Oberfläche bleibt. Und so kam es, dass ich meine Praxis geschlossen habe. Erst habe ich noch offline mit den Eltern dann gearbeitet, war aber auch ein bisschen von Nachteil, weil sie waren einmal die Woche bei mir, dann waren sie wieder 6 Tage weg, dann fallen sie wieder in die alten Muster zurück und irgendwann am 7. Tag kommen sie wieder. Es war schon besser, als am Kind zu arbeiten. Aber als ich dann irgendwann umgestellt habe, da habe ich die Corona-Zeit mitgenutzt, komplett auf online umzustellen, dann konnte ich, seit da konnte ich die Klientinnen eigentlich immer begleiten. Also alle paar Stunden oder wenn irgendwas ist am Handy und ich sehe, oh, die haben ein Problem, ich lasse nicht mehr zu und sie lassen es auch nicht mehr zu, dass sie in die alten Muster zurückfallen. Und da ist nochmal 50% an der Erfolgsrate ungefähr dazugekommen, was wir an Erfolgen heute haben.
Spannend, jetzt haben wir gleich ein paar Fässer aufgemacht. Das eine ist, wir haben die Symptome und wir arbeiten nicht mit den Symptomen, sondern wir suchen nach den Ursachen. Und dann hast du gleich so einen Sprung gemacht. Die Ursachen sind ja ganz oft, was heißt ganz oft, die sind eigentlich nie beim Kind, die sind immer bei den Eltern. Das heißt, wir gehen weg von mein Kind ist wütend hin. Was hat das mit mir als Mama, mit mir als Papa zu tun und was ist mein Muster, das das verursacht? Ich finde es ja auch total spannend, weil viele Eltern sagen zu mir, ja, und du hast eigentlich das beste Beispiel gebracht mit 1,5. Da kann man in diesem Leben noch keinen Glaubenssatz entwickelt haben. Ne? Die Babys kommen ja erstmal auf die Welt mit vollem Selbstbewusstsein, trauen sich alles zu. Die kommen nicht mit irgendeiner Angst auf die Welt erstmal. Na klar, es gibt noch epigenetische Glaubenssätze, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber das, was ich selber mache, geht bei so kleinen Kindern, da funktioniert das noch nicht. Und deswegen finde ich das auch so super, jetzt zu sagen, nicht nur das Symptom, sondern die Ursache. Und wir gucken bei den Eltern hin. hin. Also allen, denen das jetzt ein bisschen zu schnell geht, die lade ich ein, einfach nochmal zu hören, weil das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt, dass wir sagen, okay, mein Kind ist wütend, ich kann mir dieses Thema angucken. Man sagt ja auch, die Kinder machen uns Geschenke, die Kinder spiegeln uns. Was ist das mit diesem Spiegel? Erzähl doch mal so ein bisschen aus deiner Praxis, wie du das siehst. Was ist das, wie können wir da hingucken? Weil ich merke ganz oft, dass die Eltern sagen, naja, aber mein Kind ist doch wütend. Wie sollen ich jetzt da was bei mir finden? Und ich sehe da keinen Zusammenhang. Wie können wir da drauf kommen, dass auch die Hörerinnen vom Podcast oder vom Video da mal ein bisschen hinspüren können, ob sie da was für sich rausfinden?
Ja gut, liebe Petra, jetzt hast du ein ganz tolles Beispiel gemacht mit der Wut, weil die Wut ist, wir nennen das klassisch ein gegenteiliger Spiegel. Das heißt, wenn mein Kind eine Wut äußert, meistens sagen die Mamas dann zu mir auch, ja, ich habe doch gar keine Wut, also ich reiße mich doch immer zusammen, ich würde niemals mich so benehmen in der Öffentlichkeit, wie mein Kind zum Beispiel, das sich im Supermarkt auf den Boden schmeißt. Und genau das ist das Beispiel für unseren Kopf. Wir versuchen alles mit dem Verstand zu erklären. Das ist absolut unlogisch, dass wir da was mit zu tun haben, wenn unser Kind sich hinschmeißt. Aber was viel weiter dahinten steckt, deswegen war es schön, dass wir das hier aufmachen. Gegenteiliger Spiegel heißt, wenn ich aus meiner Kindheit gelernt habe, Wut zu unterdrücken, und das sind über 90% meiner Klienten haben das gelernt und ich selber auch, vor allem du darfst nicht wütend sein oder Anerkennung kriegst du nur, wenn du lieb, nett und angepasst bist, dann bist du gut und sonst bist du nicht gut genug. Das sind tiefe Glaubensmuster, die sich schon in unserer Kindheit entwickelt haben. Das meine ich mit Ursache, die Ursache liegt bei uns, also eigentlich liegt sie auch schon bei eigentlich lag das bei mir auch schon bei meiner Oma, bei meiner Uroma, noch weiter davor, weil die haben ja alle das erfahren. Die haben ja alle genau das weitergegeben, was sie selber gelernt haben, bis einer, in dem Fall hier in unserer Generation, nur ganz viel passiert, dass wir als Mamas aufstehen und sagen, okay, diesen Schmerz, den auch meine Oma, mein Opa, meine Uroma schon alle hatten, ich fange an, heute das in die Auflösung zu bringen, in die Transformation zu bringen und kann mich befreien und damit auch meine Kinder. Und wenn ich diese Wut gelernt habe zu unterdrücken, dann ist da ganz, ganz viel Mist in mir drin. Wie so ein alter, abgestampfter Misthaufen, der gärt vor sich hin, der schimmelt vor sich hin und er ist da drin. Und unsere Kinder sind Triggerpunkte. Das heißt, immer dort, wenn ich mich zu arg anpasse, wenn ich da voll bin und ich koche eigentlich über vor Wut, aber ich reiß mich zusammen, dann ist es, ich sag immer, wie so ein Dampfdrucktopf. Irgendwo muss ein Ventil sein und der Dampf muss raus. Und wenn wir das nicht machen, dann machen das unsere Kinder. Dann lassen die diesen Dampf raus. Es ist immer gegenteilig. Das heißt, unsere Anpassung spiegelt diese Wut oder dieses Unkontrollierte mit Händen und Füßen stampfen bei unseren Kindern. Und dann kommt immer der Glaubenssatz, und das ist der Trigger bei uns, das hätte es bei mir früher nie gegeben. Und weil wir diese Schmerzpunkte haben, unser Kind erlaubt sich jetzt was, weil wir nicht mehr so streng sind. Ich bin zu meinen Kindern nicht so streng wie meine Eltern oder Großeltern zu mir oder zu ihren Kindern. Weil wir nicht mehr so streng sind, erlaubt sich unser Kind heute so, einer muss es spiegeln, ich stelle mich zur Verfügung, ich lasse das raus, nicht als, oh, ich schade jetzt meiner Mama oder meinem Papa, weil so fühlt sich das an, fühlt sich nicht immer an wie ein Geschenk, fühlt sich an wie, boah, die machen es mir extra schwer oder der will mich mit Absicht ärgern oder sie will mich ärgern, aber es ist ein Spiegel, den sie uns hochhalten, wo wir sagen, okay, da, wo ich das nicht lebe, da in der Unterdrückung, da lassen die für mich raus.
Naja, es hat ja auch was mit diesen unbewussten Mustern zu tun. Es ist uns ja alles nicht bewusst und wir sagen, wir wollen nicht so sein wie unsere Eltern, wir sind nicht mehr so streng, wir erlauben unseren Kindern alles und glauben, dass wir es damit gemacht haben. Und jetzt kommt so ein Kind und wird wütend oder sagt immer Nein zu diesen Sachen, die wir von ihm wollen und dann merken wir plötzlich, holla, da ist ja noch ganz viel, wo ich immer noch nicht dazu fähig bin, mal meine Gefühle rauszulassen oder mal wirklich Ja zu mir zu sagen. Wo ecke ich denn immer noch an? Ne? Und ich sage auch immer meinen Kundinnen, in dem Moment, wo dein Kind irgend so ein Thema hat, dann kannst du 1000%ig sicher sein, dass bei dir das Thema eben noch nicht aufgelöst ist, auch wenn du das glaubst. Weil einfach nur zu beschließen, ich mache das jetzt anders, das ist ja noch nicht der Weg, da sind wir noch nicht durch. Muster sind unbewusst. Wie sollen wir uns unbewusste Muster bewusst werden ohne Hilfe, ohne dass uns irgendeiner draufstößt? Und da sind dann die Kinder die Geschenke, die uns die Muster dann eben zeigen und auch noch mal echt was aufmachen, wo es einfacher geht. Also bei uns war es so, dass meine Tochter das vor allem in der Pubertät hatte. Ich fand sie egoistisch, ich fand sie rücksichtslos, ich fand es unmöglich, wie sie sich aufgeführt hat. Und ich habe geglaubt, ich bin voll im Recht mit dem, was ich von ihr möchte, weil das ist einfach, ja, asozial hört sich ein bisschen hart an, aber innerhalb unserer Familie fand ich es wirklich asozial. Und dann habe ich nachher gemerkt, hey, die zeigt mir, nein, nix muss ich. Ich kann machen, was ich will. Da komme ich mit durch. Und natürlich haben wir sie nach wie vor in der Familie und wir gehen mit allem um und nicht so wie mein Vater dann früher vielleicht gesagt hätte, okay, du kriegst die Strafe X oder darfst 10 Tage Hausarrest, Taschengeldentzug und was es da alles noch so gab. Ne? Auch diese Sprüche, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, musst du so machen, wie ich das bin. All die Dinge kommen dann da wieder raus. Und ich fand es echt mega, mega spannend. Und ich habe so lange geglaubt, ich bin ja im Recht mit dem, was ich möchte, dass sie sich nicht ihren Schwestern und uns gegenüber so aufführt, bis ich endlich gecheckt habe, trotzdem kann ich was machen, trotzdem kann ich meine Erwartungshaltung ändern, bei mir nochmal hingucken, wo machen ich so ähnliche Dinge. Und im ersten Moment habe ich gesagt, als mich mein Coach gefragt hat, nirgends bin ich so, bin überhaupt nicht so egoistisch, ja. Und dann, wie du sagst, weil wir jetzt uns nicht trauen, weil manche Dinge ja auch, eine Wut ist gesund, auch Egoismus ist gesund, alles muss mal raus irgendwo. Also finde ich mega spannend, wenn Eltern sich da hingucken. Was würdest du denn sagen, wie kann man dem so ein bisschen auf die Spur kommen? Ich sage meinen Kundinnen immer, überleg mal, wofür hat dein Papa oder deine Mama dich gelobt? Wann hast du Anerkennung bekommen? Weil dann kommt man so ein bisschen in diese Richtung, was hat man denn als Kind gemacht, um den Eltern zu gefallen? Ne? Weil das macht man ja völlig unbewusst auch wieder, dass man das eben möchte. Ne?
Ganz genau. Super Ansatz. Eine andere Möglichkeit zusätzlich zu dem wäre auch noch zu schauen, ich lasse immer aufschreiben. Schau mal, schreib dir mal irgendwie, nimm dir mal einen Zettel oder ein Büchlein und schreib mal alles auf an negativen Gedanken, was du von dir hast. Weil, wie du es vorhin schon gesagt hast, wenn wir als Baby auf die Welt kommen, dann glauben wir alle, wir sind perfekt. Niemand von uns hätte jemals gedacht, irgendwie nicht genug zu sein oder zu viel zu sein, zu laut zu sein. Und dann im Laufe unserer Kindheit schon kommt, ja, zieh dich selber an, jetzt benimm dich mal, so geht das nicht, das macht man so nicht, dieser klassische Mann, was Mann alles nicht so
Genau.
macht. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich übernehme das, ich gehe einfach auch damit weiter, ja, sag bitte und danke, weil das macht man so, dann kann sein, dass mein Kind einfach das überhaupt gar nicht sagt, aber nicht, weil mein Kind irgendwie total herzlos ist oder irgendwie total gierig ist, sondern weil mein Kind zeigt, guck mal, Mama, oder wenn es der Papa ist, guck mal, Papa, wenn ich das jetzt hier nicht mache, dann reißt mir auch keiner den Kopf runter. Und darum geht es geht immer darum, nicht wie verhält sich mein Kind, sondern was macht das mit mir? Und wenn unser Kind uns triggert, weil sonst würde es uns gar nicht stören, wenn es wütend ist oder egoistisch ist, dann dürfen wir schauen, wie du gesagt hast, mit dem Egoismus. Oder merke ich, oh, sie nimmt sich alles, also wo darf ich mir auch noch viel mehr nehmen? Weil, und das sind jetzt unterbewusste Glaubenssätze, für die meisten sind sie unterbewusst von, ja, du musst dich zurückstellen, du gibst allen anderen zuerst, ja, stell dich nicht an die erste Reihe, gib allen anderen. Also wenn was übrig bleibt, meine Oma hat immer gesagt, wenn was übrig bleibt vom Essen, dann esse ich das. Sonst hat sie immer für die anderen gekocht. Und dann werden wir ausgenutzt oder dann werden Grenzen überschritten, dann bekommen wir Kinder, die auf das Nein, das wir sagen, nicht hören. Aber nicht, weil das irgendwie unerzogene Rotzlöffel sind, so wird das oft dargestellt. Das sind keine unerzogenen Rotzlöffel, sondern das sind feinfühlige Kinder, die wahrnehmen, okay, wo setzt das Elternteil, die Mama zum Beispiel, wo setzt die ihre Grenzen nicht ein? Das heißt, wo macht sie Gartenarbeit weiter, obwohl der Rücken anfängt weh zu tun? Und ganz viele, wenn ich die Frage sagen mir, ja, ich mach das dann fertig, ist ja nicht mehr viel, aber der Rücken tut schon weh. Und da kommt eine körperliche Grenze und wir gehen über diese Grenze drüber.
Mir ist sofort
Oder
eingefallen, wie viele Mütter bestellen sich im Restaurant nichts, wenn sie mit ihrer Familie essen gehen, weil die Kinder lassen eh was übrig und dann esse ich das, ne? Also das sind auch so Dinge, ne? Ich stelle mich total zurück und die Kinder spiegeln mir dann irgendwann dieses Nein sagen und ich muss einfach gucken, klar zu sein. Ich sage meinen Kundinnen auch immer, ich finde, diese Orientierung ist für Kinder total wichtig. Nicht nur, es geht nicht nur darum, ja oder nein zu sagen, sondern auch, dass die wirklich wissen, was ist denn die Linie, was geht und was nicht, weil sonst sind sie auch permanent am Ausprobieren, wenn wir nicht klar sind, ne?
absolut. Und sie spüren auch, wo gehst du als Mama immer wieder über deine Grenze drüber?
Genau.
Und dann zeigen die auch, guck mal, es ist ja gar nicht so wichtig, deine Grenzen einzuhalten. Wenn wir dann zu unserem Kind Nein sagen, denkt unser Kind unterbewusst, naja, ist ja gar nicht so wichtig, ob ich die Grenze einhalte, weil die Mama macht es ja selber nicht. Und darum geht's. Die
Ja,
eigentlich,
total.
das ist ganz, ganz viel, was die in uns in die Heilung bringen. Wenn wir, aber dafür müssen wir das rausfinden oder dafür dürfen wir uns begleiten lassen, um rauszufinden, okay, was steckt denn dahinter? Warum macht es mein Kind? Weil nur dann kann ich es in der Tiefe lösen. Weil dann komme ich an diesen Kern hin, an diese Ursache.
Ich höre dann zum Beispiel von meiner Mutter immer, du mit deinen modernen Ideen. Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, und das liest man ja dann auch immer wieder in Büchern, und ich würde es jetzt gerne den Hörern nochmal mitgeben. Man nennt, also dieses Spiegelding ist ja heutzutage in der Psychologie ganz verbreitet. Man nennt es da Projektion. Aber es gibt die alten Bauernregeln, die da sagen, wie es mal in den Wald reinschreit, so kommt es zurück. Oder was der Bauer sät, das erntet er. Und dann gibt es auch noch die buddhistischen Regeln, die karmischen Prinzipien, wo ich Samen Pflanze und das wird dann groß und ich krieg's wieder. Also das ist eigentlich eine universelle Geschichte, die wir auch schon ganz, ganz lange vielleicht unter anderen Namen kennen. Also wer jetzt denkt, ach, diese neumodischen Ansichten, nein, es ist eigentlich total bekannt und wir wissen das auch wieder in unserem Unterbewussten und in unserer Gesellschaft eigentlich schon ganz genau, genauso lange, dass das genau so funktioniert, ne? Also ein
Ja.
bisschen mutig sein, ein bisschen hingucken. Braucht ja schon ein bisschen Mut, sich den Themen zu stellen, oder?
Absolut. Nur wir sagen oft, oh je, ich will da nicht durchgehen, oh, das klingt zu anstrengend, aber ich sage auch immer, also wenn wir einmal da durchgehen, dann ist es einmal anstrengend und danach sind wir aber frei und danach ist es einfach, wir haben, ich kann heute von mir sagen, von meiner Familie, wir haben das wunderschönste Familienleben und ich muss hier nicht meine Kinder groß erziehen, weil ich lebe in meiner Wahrheit und ich kann das einfach durch das, dass ich es bei mir verändert habe, ich gebe das weiter. Und das ist, ja, natürlich kann ich jetzt sagen, es sind da schon einige Stellen, wo ich auch mal geschluckt habe, wo ich merke, boah, was ist da für ein Mist in mir drin gewesen all die Jahre? Aber das aufzuräumen, also lasse ich jetzt lieber so ein Zimmer in meinem Haus voll verdümpeln und verrumpeln, aber dann versuche ich immer wieder ein tolles Raumspray drumherum zu machen. Na, wenn einfach da Mist drin ist, muss ich den Mist rausbringen. Und dann ist es aber frei und dann habe ich wieder Nährboden für das, was ich eigentlich leben möchte in meinem Leben.
Genau
Und
so.
das, was wir bekommen, wenn wir da hinschauen, das ist unendlich groß.
Unglaublich. Also ich kann ja ein bisschen was beitragen. Meine Kinder sind ja schon älter und meine Kleine ist am Montag 18 geworden. Und dann waren wir eben alle zusammen im Restaurant beim Abendessen und ich habe so gesehen, wie die sich unterhalten, wie die mit dem Papa sprechen, wie die mit mir sprechen. Da kam der Kellner her und er sagt, was bist du, tolle Mädels und so. Ne? Wir haben gelacht, wir haben einen Spaß gehabt. Und dann habe ich mir so gedacht, oh wow, es hat sich so gelohnt, da durchzugehen und diese ganzen Themen anzugucken, weil guckst du dir jetzt an, was das für tolle jetzt junge Frauen oder junge Erwachsene geworden sind und wie die jetzt in ihr Leben starten und auch wir als Eltern total stolz sind, wie das funktioniert hat und total glücklich sind. Also kann ich dir nur zustimmen. Und da wollen wir, glaube ich, wirklich jeden einladen, der hier den Podcast hört, auch dahin zu kommen. Es geht wirklich für jeden.
Absolut. Und wenn wir es nicht machen, dann müssen es irgendwann unsere Kinder machen oder die geben das wieder, die Schmerzen, die wir schon übernommen haben, dieses hinten anstellen, dieses zurücknehmen, die geben das wieder weiter und dann werden es einfach noch mehr Generationen spiegeln. Die
Genau.
Dinge, die wir da bekommen, die Spiegel, die wir bekommen, die sind so lange da, bis wir sie lösen.
Genau. Was können Eltern tun, wenn ihr Kind Diagnosen bekommt? Was können Eltern tun, wenn ihr Kind Wutanfälle hat, Lernschwierigkeiten hat, ADHS hat? Darüber habe ich mich in der heutigen Folge mit Alexandra Zingerling unterhalten und wir haben ein tolles Buchpaket für euch geschnürt. Schaut in die Shownotes und lasst euch das nicht entgehen.